Dritter Brief. Was soll aus mir werden? Was willst du, dass ich tun soll? Wie bin ich weit von allem, worauf ich seinerzeit vorbereitet war? Ich hatte mir vorgestellt, du würdest mir von allen Orten schreiben, durch die du kämst, und dass deine Briefe recht lang sein würden. Du würdest meine Leidenschaft unterstützen durch die Hoffnung, dich wiederzusehen. Ein vollkommenes Vertrauen in deine Treue würde mir eine Art von Gelassenheit verschaffen, so dass mein Zustand mindestens erträglich sich gestalte, ohne übertriebene Schmerzen. Ich ging sogar so weit, flüchtig zu erwägen, wie ich meine Kräfte verwenden könnte, um meine Leiden loszuwerden, falls mir eines Tages die Gewissheit entstünde, dass du mich ganz vergessen hast. Deine Abwesenheit, einzelne Augenblicke frommen Ergriffenseins, die Furcht, was mir von meiner Gesundheit bleibt, in Nachtwachen und Sorgen zugrunde zu richten, die geringe Aussicht auf deine Rückkehr, die Kälte deines Benehmens und deines Abschieds, dein Fortgehen, für das so ungenügende Vorwände herhalten mussten, dies alles und tausend andere nur zu gute und überflüssige Gründe schienen mir dazu einen gewissen Beistand zu versprechen, falls ich dessen bedürfte. Am Ende hatte ich nur gegen mich selbst zu kämpfen. Aber ich hatte keinen Begriff, wie schwach ich sei. Und ich ahnte nicht alles das, was ich jetzt leide. Ach, ich bin namenlos beklagenswert, weil ich meine Leiden nicht mit dir teilen kann und ganz allein sein muss in meinem Unglück. Dieser Gedanke tötet mich. Ich sterbe vor Entsetzen, wenn ich mir sage, dass dein Gefühl in allen unseren Freuden nie sehr bei der Sache war. Ja, ich kenne jetzt die Verlogenheit deines ganzen Vorgehens. Du hast mich betrogen, so oft du mir versichertest, es mache dich selig, mit mir allein zu sein. Einzig meinem eigenen Ungestüm, mit dem ich mich dir aufdrängte, verdanke ich dein Interesse und deine Leidenschaftlichkeit. Kaltblütig hast du den Plan gefasst, mich zu entflammen. Du hast mein Gefühl nur wie einen errungenen Sieg angesehen. Dein Herz ist nie wirklich an alledem beteiligt gewesen. Macht es dich denn nicht unglücklich? Und musst du nicht sehr wenig Zartgefühl besitzen, um aus meiner Hingabe keinen anderen Gewinn zu ziehen? Und wie ist es möglich, dass ich bei so viel Liebe nicht imstande war, dich ganz glücklich zu machen? Ich weine, deinetwegen, einzig deinetwegen, um die grenzenlosen Freuden, die dir verloren gegangen sind. Es muss schon so sein, dass du sie nicht hast genießen wollen. Kenntest du sie, du würdest ohne Zweifel zugeben, dass sie empfindlicher sind als die Freude, mich verführt zu haben. Und du hättest Gelegenheit gehabt zu erfahren, dass man bedeutend glücklicher ist und etwas Rührenderes fühlt, wenn man selbst heftig liebt, als wenn man sich lieben lässt. Ich weiß nicht mehr, was ich bin, noch was ich will. Ich bin zerrissen von tausend sich widersprechenden Qualen. Kann man sich einen solchen Jammer denken? Ich liebe dich namenlos, und ich habe zu viel Rücksicht für dich, als dass ich dir ernstlich zu wünschen wagte, du möchtest von demselben Wahnsinn geschüttelt sein. Ich würde mich töten, oder ich hätte es nicht einmal nötig, mich zu töten. Ich stürbe vor Schmerz, wenn ich gewiss wüsste, dass du nie zur Ruhe kommst, dass dein Leben lauter Aufregung und Wirrnis ist, dass du nicht aufhörst zu weinen und alles dir widerwärtig sei. Ich bestreite kaum meine eigenen Leiden. Wie sollte ich's leisten, auch noch den Kummer zu tragen, den die deinigen mir verursachen würden, die mir tausendmal empfindlicher wären? Und doch kann ich mich auch nicht entschließen zu wünschen, dass du nicht mehr an mich denken solltest. Offen gestanden, ich bin rasend eifersüchtig auf alles, was dir Freude macht, was dir dort in Frankreich nach deinem Sinn und nach deinem Herzen ist. Ich weiß nicht, warum ich dir schreibe. Du wirst höchstens Mitleid mit mir haben, das sehe ich wohl, und ich will dein Mitleid nicht. Es bringt mich auf gegen mich selbst, wenn ich überlege, was ich dir alles geopfert habe. Ich habe meinen guten Ruf verloren. Ich habe mich dem Wüten meiner Familie ausgesetzt, der Strenge der hiesigen Gesetze gegen die Nonnen und am Ende deinem Undank, der mir von allem meinem Unglück das Größte scheint. Trotzdem fühle ich deutlich, dass meine Gewissensbisse nicht ganz echt sind, dass ich aus Liebe zu dir von ganzem Herzen mit noch größeren Gefahren es hätte aufnehmen mögen. Und es bereitet mir eine unselige Freude, dass ich mein Leben und meine Ehre aufs Spiel gesetzt habe. Musste ich dir nicht alles Kostbarste, was ich besaß, zur Verfügung stellen? Und sollte ich nicht im Grunde ganz zufrieden sein, es so, wie ich tat, verwendet zu haben? Mir kommt immer vor, als wäre ich nicht so recht zufrieden, weder mit meinem Leiden noch mit dem Übermaß meiner Liebe, obwohl ich doch leider Gottes keinen Anlass habe, mit dir zufrieden zu sein. Ich lebe, ich treulose, und ich tue genauso viel, mein Leben zu erhalten, wie es zu zerstören. Ich sterbe vor Beschämung. So ist also meine Verzweiflung nur in meinen Briefen. Wenn ich dich so liebte, wie ich es dir tausendmal versichert habe, müsste ich nicht längst tot sein. Ich habe dich betrogen. Es ist an dir, dich zu beklagen. Ach, warum beklagst du dich nicht? Ich habe dich fortgehen sehen, mir bleibt keine Hoffnung, dass du je wiederkommst, und ich atme noch. Ich habe dich betrogen. Ich bitte dich um Verzeihung. Du aber gib nicht nach. Behandle mich mit Härte. Finde, dass meine Gefühle nicht Gewalt genug haben. Sei immer schwerer, zufriedenzustellen. Lass mir sagen, du willst, dass ich sterbe vor Liebe zu dir. Ich flehe dich an, mir auf diese Weise beizustehen, dass ich die Schwäche meines Geschlechts überwinde und alle meine Unentschlossenheiten in einer wahrhaftigen Verzweiflung zu Ende bringe. Ein tragisches Ende würde dich zweifellos nötigen, oft an mich zu denken. Mein Andenken würde dir teuer sein. Das Außerordentliche eines solchen Todes würde dir möglicherweise nahe gehen. Und wäre er nicht in Wirklichkeit besser als der Zustand, auf den du mich heruntergebracht hast? Adieu. Ich wollte, ich hätte dich nie gesehen. Das ist wieder ein verlogenes Gefühl. Ich weiß ganz genau, während ich dies hier schreibe, dass ich es vorziehe, in der Liebe zu dir elend zu sein, als dich nie gesehen zu haben. Ich murre also nicht und bin mit meinem bösen Los einverstanden, da du es nicht besser hast gestalten wollen. Adieu. Versprich mir, mich zärtlich zu betrauern, wenn ich Kummers sterbe. Und dass wenigstens die Inständigkeit meiner Liebe dir Lust und Neigung zu allen anderen Dingen benehme. Das soll mir Trost genug sein. Wenn ich dich schon aufgeben muss für immer, so will ich dich doch zumindest keiner anderen lassen. Am Ende wärst du grausam genug, dich meiner Verzweiflung zu bedienen, um vor anderen noch liebenswürdiger zu erscheinen und um zu zeigen, dass du die größte Liebe von der Welt hast einflößen können. Adieu, noch einmal. Diese Briefe sind zu lang, die ich dir schreibe. Ich nehme nicht genügend Rücksicht auf dich. Verzeih mir. Ich hoffe, du wirst etwas Nachsicht aufbringen für ein armes, unzurechnungsfähiges Geschöpf, das, wie du weißt, nicht so war, bevor es dich liebte. Adieu. Ich glaube, ich rede zu oft von dem unerträglichen Zustand, in dem ich jetzt bin. Aber ich danke dir im Grunde meines Herzens für die Verzweiflung, die du über mich bringst. Und ich habe nichts als Abscheu für die Ruhe, in der ich gelebt habe, ehe ich dich kannte. Adieu. Es vergeht kein Augenblick, ohne dass meine Liebe zunimmt. Wie viele Dinge habe ich dir noch zu sagen?